willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Stefan Cornelius. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und ganz besonders herzlich grüße ich Dr. Amalia Ji, die sich heute als neue Referatsleiterin im Bundesministerium für Finanzen vorstellt. Bitte schön.
Ja, vielen Dank, Amalia Ji, genau. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich saß vor ein paar Jahren schon mal hier auf der Bank, war dann in der Zwischenzeit in der letzten Legislaturperiode im Bundespresseamt tätig und jetzt leite ich seit ein paar Wochen das Referat Presse im BMF. Und wie gesagt, ich freue mich, hier zu sein und natürlich auf Ihre Fragen. Vielen Dank.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und ich darf Ihnen gleich noch ein kleines, klitzekleines Begrüßungspaket überreichen.
Vielen Dank.
Bitte schön. Das war das. Herr Cornelius, haben Sie uns was mitgebracht?
Nee, heute ist alles ruhig.
Okay, dann starten wir mit Fragen. Bitte schön.
Ja, Deutsche Welle, Roman Goncharenko. Frage an Herrn Müller. Es gab Berichte, aber auch Äußerungen des ukrainischen Präsidenten Zelensky, dass Deutschland zwei Patriot-Systeme in den USA für die Ukraine kaufen könnte und dann ausliefern. Die Frage ist, können Sie die Zahl bestätigen? Also zwei, wie schnell könnte die Lieferung passieren und ob da auch Raketen mit dabei sind und wenn ja, wie viele? Danke.
Danke für die Frage. Wir legen in den letzten Tagen durchaus positive Signale, auch von unseren US-Partnern, was das Thema Luftverteidigungssysteme angeht, was das Thema Patriot angeht. Bundesminister Pistorius ist gerade auf dem Weg, gerade im Flugzeug auf dem Weg nach Washington und wird diese Gespräche, diese Abstimmung heute fortführen. Und danach wird es ein Pressestatement geben, dem ich jetzt noch nicht vorweggreifen kann, weil ich den Gesprächen nicht vorweggreifen kann. Und dann werden sich, denke ich, einige Ihrer Fragen auch geklärt haben.
Vielleicht eine kurze Nachfrage. Bezahlt Deutschland diese Systeme allein oder werden sich auch andere Länder beteiligen an diesen zwei?
Wie ich gesagt habe, wir warten die heutigen Gespräche ab. Wir warten ab, wie sich die Seiten weiter abstimmen werden. Die aktuellen Signale sind sehr positiv. Und deswegen werden wir heute so 21.45 Uhr, 22 Uhr, denke ich mal, im Laufe des Abends da das Statement erwarten. Und dann werden wir auch Antworten auf diese Fragen bestenfalls hören.
Herr Fechtner dazu?
Ja, vielleicht noch die kurze Nachfrage. Da war ja gerade auch schon einiges bei der Frage dabei. Aber wie sieht es denn aus? Ist ja eher die Vereinbarung der Amerikaner mit der EU und der Kanzler hatte ja auch angekündigt, einen Patriot-Kauf. Ist der dabei inkludiert in den Verhandlungen, die auch mit der EU stattfinden?
Ich weiß nicht, ob der Regierungssprecher noch da was zu sagen möchte, vorab.
Also ich glaube, dass es eine Zusage gibt des amerikanischen Präsidenten, dass er Patriot bereit ist, zur Verfügung zu stellen über die Modalitäten der Abwicklung. Das heißt, wie viele Systeme es sind, wer sie übernimmt, wie die Finanzierung erfolgt. Werden jetzt die Gespräche geführt, wie man richtig sagt, und die sollten wir nicht vorweggreifen. Die Ukraine kann jedes System sehr gut gebrauchen und es ist deswegen wichtig, dass es anschließend auch Möglichkeiten gefunden werden, das finanziell abzuwickeln. Es ist, glaube ich, eher eine Abwicklung über einzelne Staaten und nicht über die EU.
Nachfrage, jetzt standen ja eben zwei Systeme im Raum, die an die Ukraine geliefert werden könnten. Der ukrainische Präsident beziffert den Bedarf auf insgesamt 10. Also kann man damit rechnen, dass dann bei Gelegenheit und Möglichkeit noch mehr folgen könnten?
Wenn Sie die Genesis noch mal in Erinnerung rufen, waren ja ursprünglich zwei auch vom Bundeskanzler erbeten worden in dem Telefonat. Und der Bundeskanzler hat ja am Freitag noch mal mit dem amerikanischen Präsidenten telefoniert. Und im Laufe dieser Gespräche hat sich dann, die sich ja über jetzt mehr einer Woche hinzogen, die Zahl erhöht. Jetzt sind wir nach amerikanischer Sicht auf mehr als zwei Systemen. Und der Bedarf der Ukraine ist, wie Sie richtig sagen, höher.
Zu diesem Punkt.
Es war auch die Rede von weitreichenden Waffensystemen. Beinhaltet das Taurus und welche Systeme sind das sonst?
Sie wissen ja, dass wir über Einzelwaffensysteme nicht reden und weitreichende Waffensysteme sind weitreichende Waffensysteme. Die Bundesregierung hat ja auch schon mit der ukrainischen Regierung verabredet, dass sie die gemeinsame Produktion weitreichender Waffen unterstützt. Das ist in den letzten Tagen auch weiter gediehen und detaillierte Angaben über einzelne Systeme möchte ich da nicht machen.
Ich würde noch ergänzen wollen, Ganz einfach, weil wir hier Informationsbedarf wahrnehmen aus dem zum Beispiel Statement von Generalmajor Freuding am Freitagabend. Wir haben im Mai eine Pressemitteilung herausgegeben beim Besuch des ukrainischen Verteidigungsministers Umerow bei uns im Wendlerblock. Damals wurde eine Vereinbarung unterzeichnet zwischen den beiden Verteidigungsministern, dass wir die Produktion weitreichender Waffensysteme in der Ukraine finanzieren wollen, unterstützen wollen. Und genau das ist jetzt quasi der Outcome aus dieser Vereinbarung. Deswegen kann ich nur noch mal darauf verweisen, schauen Sie sich gerne noch mal die Pressemitteilung Ende Mai an. Dort steht das ziemlich genauso drin. Und was wir sehen, ist erfreulicherweise eine sehr hohe Geschwindigkeit. Also die Bedarfe der Ukraine haben wir umgebrochen in diese Vereinbarung, und zwar in die Nutzung verfügbarer Kapazitäten in der Ukraine für den Bau dieser Systeme. Und jetzt werden diese Systeme, wie Generalmajor Freuding am Freitag dargestellt hat, schon diesen Monat die ukrainischen Streitkräfte erreichen und dann darüber hinaus, so hat das ja auch schon presseöffentlich dargestellt, in einer guten dreistelligen Anzahl im weiteren Jahresverlauf. Das heißt, genau das, was wir jetzt brauchen, also Geschwindigkeit und Ertüchtigung der ukrainischen Streitkräfte mit den Systemen, die sie dringend benötigen, findet jetzt statt.
Dann doch noch mal die ganz kurze Nachfrage. Also es gibt sowohl eine Lieferung weitreichender Waffensysteme als auch Produktion in der Ukraine?
Nein, es gibt eine Produktion von weitreichenden Waffensystemen in der Ukraine.
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Herr Rüsch.
Ja, noch eine Nachfrage. Warum läuft das halt über die EU jetzt, dieser Kauf sozusagen von Patriot-Systeme? Warum kauft Deutschland nicht direkt so ein System von der USA und gibt es weiter?
Wir haben ja gerade den Regierungssprecher gehört, das Thema Patriot und Luftverteidigungssysteme ist in der Gesamtheit zu betrachten. Und da wurden jetzt einige Wege aufgezeigt. Lassen Sie uns abwarten, wie die weiteren Abstimmungen aussehen, und dann werden wir auch dann Klarheit haben, über welche Wege genau was finanziert und beschafft wird.
Die Äußerung des amerikanischen Präsidenten müssen jetzt eben noch ausbuchstabiert werden. Also ich glaube, es handelt sich um europäische Partner, die sich an dem Kauf beteiligen werden.
Da das ja gut thematisch passt, wird es in dem Gespräch heute von Herrn Pistorius auch um Mittelstreckenraketen für Deutschland gehen, ein Mittelstreckenraketensystem?
Weitere Details kann ich nicht vorweggreifen. Sie wissen, dass wir mit den Amerikanern vereinbart haben, die Stationierung von US-Systemen in Deutschland ab 2026. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das ganze Thema, also weitreichende Präzisionswirkmittel, Teil der Gespräche ist. Aber da warten wir bestenfalls ab, bis das Statement heute nach den Gesprächen stattfinden wird.
Herr Rinke?
Ja, hat sich möglicherweise fast erledigt. Sie haben jetzt die EU genannt, Herr Cornelius.
Europäische Staaten genannt, aber nicht
die EU. Ja, genau. Nicht über die EU, sondern europäische Staaten. Aber der US-Präsident hatte ja auch die NATO ins Spiel gebracht. Eine reine Lernfrage: Wenn was über die NATO finanziert wird, wird das dann anteilig von Staaten finanziert oder kann das auch bedeuten, dass es dann wieder einzelne Staaten sind?
Meines Wissens ist die NATO nicht systematisch an Waffenbeschaffungen involviert.
Und ich würde darauf verweisen, dass, wie ich gerade gesagt habe, da wurden jetzt Möglichkeiten, Wege aufgezeigt, wo sich Einzelstaaten mehr oder weniger einbringen können. Und ich würde sagen, wir warten noch aus, bis das wirklich ausbuchstabiert ist. Und dann werden wir die genauen Wege und Mittel kennen.
Herr Blank dazu?
Ja, Herr Müller, ich habe auch eine Wissensfrage, die man nicht an den Termin heute Abend knüpfen muss. Ich bin da jetzt nicht so informiert. Was kostet ein Patriot-System und was kostet ein Schuss mit dem Patriot-System?
Zu den Patriot-Systemen in Gänze oder im Allgemeinen würde ich auf unsere Veröffentlichungen schauen. Wir haben im letzten Jahr 2x4 Systeme nachbestellt, über Foreign Military Sales bei den US-Streitkräften, also über die US-Regierung. Und dort finden Sie auch dann Zahlen, die, wie gesagt, das sind Systempreise, das kann man nicht 1:1 vergleichen, Details zu Einzelschüssen, Einzelflugkörpern kann ich nicht mitteilen, weil das obliegt sowohl Vergaberecht als auch der militärischen Sicherheit.
Aber Sie haben sicher einen Systempreis im Kopf.
Ich kann jetzt schlecht nachschauen. Im Kopf, aber bevor ich etwas Falsches sage, verweise ich auf unsere Seiten, wo es steht.
Herr Jessen.
Herr Cornelius, die europäischen Staaten, die wohl die Finanzierung leisten sollen, meinen Sie damit primär politisch europäische Staaten oder europäische NATO-Partnerstaaten? Was ist die der Ansatz der Bundesregierung.
Wir können das jetzt nicht runterbrechen auf einzelne Staaten. Ich kann auch nicht für andere Staaten sprechen. Die Bundesregierung hat angeboten, zwei der Systeme zu finanzieren. Und was die Finanzierung anderer Systeme, soweit sie denn zur Verfügung gestellt werden, angeht, müssen wir jetzt diese Gespräche abwarten, müssen wir die Bereitschaft europäischer Staaten abwarten, ob sie nun Mitglieder der NATO sind oder nicht Mitglieder der NATO. Der Kreis ist ja relativ deckungsgleich.
Es besteht ein Unterschied zwischen der Beauftragung oder dem Kauf und der Auslieferung von Systemen. US-Medienberichte sagen, man gehe davon aus, dass eine Auslieferung erst später erfolgen könne, um zu verhindern, dass in den USA ein Mangel, zum Beispiel an Patriots, entsteht. Welches ist der Auslieferungshorizont oder Zeitpunkt, den die Bundesregierung anstrebt?
Die Bundesregierung strebt einen möglichst zeitnahen Auslieferungshorizont an und die Modalitäten dieser Systeme, ihre Ersetzbarkeit, die Frage, ob sie nachrücken, wie schnell das geschieht, ob das bereits Systeme, die im Betrieb sind oder neue zu beschaffende Systeme, all das wird nun in den Gesprächen geklärt.
Und wenn wir das Thema etwas weiter fassen, nochmal Herr Gonczarenko, bitte.
Ja. Ja, ein bisschen anderes Thema, aber hängt damit zusammen. Es gab US-Medienberichte, wonach US-Präsident Donald Trump den französischen Präsidenten darüber unterrichtet hat, dass Russland in den kommenden 60 Tagen eine größere Offensive plant, um noch mehr Gebiete im Osten der Ukraine zu erobern. Frage an Herrn Cornelius. Wurde das auch zwischen Bundeskanzler und dem US-Präsidenten thematisiert, in persönlichen Gesprächen oder in Telefonaten? Das heißt, hat auch die Bundesregierung diese Informationen, dass Russland so eine Offensive plant? Danke.
Die militärische Entwicklung ist ständig Gegenstand der Debatten, auch zwischen dem US-Präsidenten und dem deutschen Bundeskanzler. In den letzten Tagen war ja vor allem die verstärkte Angriffstätigkeit durch Drohnen Gegenstand der Sorge. Wir haben festgestellt, dass die ukrainische Front stabil, recht stabil ist, dass die Landgewinne der Russlands eher marginal sind. Gleichzeitig stellen wir eine größere Truppenkonzentration fest. Und insofern gilt es jetzt, die Ukraine so stark auszustatten, dass sie einen möglichen weiteren Angriff auch am Land abwehren kann.
Zusatz? Eine Nachfrage, darf ich?
Ja, Zusatz.
Zusatzfrage, genau. Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Entscheidung, jetzt diese Patriot-Systeme zu liefern und der Befürchtung, dass es jetzt Russland durch einen Durchbruch gelingen könnte, also eine Offensive bevorsteht?
Ich will jetzt gar nicht spekulieren über mögliche Kriegsentwicklungen, aber es gilt vor allem, die Abwehrfähigkeit zu stärken. Und die Hauptabwehrfähigkeit liegt liegt in der Luftverteidigung, die auch deutlich komplexer ist als nur Patriot. Patriot ist ein System, das für bestimmte Angriffe gut geeignet ist, aber die Masse der Angriffe, die über Drohnen stattfindet, muss durch Drohnenabwehrsysteme möglich sein. Und daran arbeitet die Ukraine ja auch mit Nachdruck.
Herr Jung.
Nur noch mal eine Lernfrage an Cornelius. Ein Patriot-System kostet ja rund $1 Milliarde. Also wir reden davon $2 Milliarden. Woher kommt das Geld? Aus dem Ukraine-Hilfetopf? Aus dem Bundeswehr-Topf?
Das sind die Ukraine-Hilfstöpfe, die wir aufgesetzt haben. Aber die Details wird dann das Verteidigungsministerium nach diesen Gesprächen Ihnen auch mitteilen.
Herr Müller, gibt es da verschiedene Szenarien, woher das Geld kommt?
Also wir hatten ja gerade über die Kosten geredet. Wenn ich ganz kurz online schaue, kann ich diese Zahlen nicht verifizieren. Online haben wir berichtet von 1,4 Milliarden für 4 Systeme, nur als Hintergrund. Und das, wie gesagt, ein Systempreis, das kann ich nicht sagen, was dabei ist an Lenkflugkörpern und oder technischen Support. Das lasse ich auch mal gerne im Wagen. Grundsätzlich ist es so, wenn wir Systeme für die Bundeswehr beschaffen und wir haben ja insgesamt 8 nachbestellt, dann werden die aus dem Einzelplan 14 bezahlt. Wenn wir Systeme nachbeschaffen, die wir abgegeben haben, dann werden diese in der Regel aus dem Einzelplan 60 bezahlt. Ob es da noch Veränderungen gibt, das kann ich nicht genau sagen.
Das ist jetzt die zweite Nachfrage.
Sorry, aber jetzt ist man ja nur der Zwischenhändler. Also man kauft ja nicht für die Bundeswehr, sondern man bestellt für die Ukraine und dann reicht man es durch. Aus welchem Einzelplan kommt das?
Das kommt aus den, aus den 60er, aus den Ukraine-Mitteln, die für dieses Jahr oder für die Folgejahre schon durch das Parlament freigegeben sind. Und wir haben ja im Entwurf auch Mittel entsprechend schon festgelegt. Wir haben diese Mittel ja in Teilen ja für dieses Jahr, für die Pakete ja auch schon genutzt. Und wir haben auch schon durch die Pressemitteilung zum Beispiel Ende Mai angegeben, welche Detaillierungsgrad, also was wir damit beschaffen wollen. Und das sind diese Mittel werden dafür genutzt, aus dem EP60, wenn wir diese direkt für die Ukraine kaufen. Da haben Sie vollkommen recht.
Dann wechseln wir das Thema, Herr Fechtner, die Innenpolitik.
Vielen Dank. Ich hätte noch eine Frage an Herrn Cornelius zu den verschobenen Richterwahlen. Der Bundespräsident hat die Koalition in der Richterdebatte als beschädigt bezeichnet und eine zeitnahe Richterwahl im Bundestag angemahnt. Wie reagieren Sie auf diese, ich nenne es mal eher ungewöhnlich deutliche Schelte?
Die Bundesregierung hat die Äußerungen des Bundespräsidenten mit Respekt zur Kenntnis genommen.
Nachfrage dann, im Gegensatz zum Bundespräsidenten sagte der Kanzler gestern, dass das Ganze kein Beinbruch sei und es keinen Zeitdruck gebe. Wie erklären Sie die sehr unterschiedliche Einschätzung der Lage?
Es steht mir nicht an, die unterschiedliche Lage zu kommentieren. Da steht jedes Verfassungsorgan für sich. Und der Bundeskanzler hat sich gestern ausführlich dazu geäußert, sehr ausführlich. Da muss ich auch nicht viel hinzufügen. Ich möchte außerdem sagen, dass es sich bei diesem Vorgang um eine Angelegenheit handelt, die in die Zuständigkeit eines anderen Verfassungsorgans fällt, nämlich des Deutschen Bundestags. Und dass wir insofern auch jetzt die nächsten Schritte von den Fraktionen erwarten.
Herr Blank dazu.
Ja, nachdem es ja auch die Bundesregierung betrifft und sich der Kanzler gestern ausführlich geäußert hat, Herr Cornelius, gab es oder wird es heute geben einen Kontakt des Bundeskanzlers mit dem Vizekanzler und dem SPD-Vorsitzenden der Sache?
Der Bundeskanzler und der Vizekanzler, der Bundeskanzler und der Finanzminister, der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil haben heute ausführlich telefoniert. Sie stehen überhaupt ständig im Kontakt. Sie haben eine Reihe von Themen, die sie miteinander behandeln. Der Finanzminister trifft den französischen Finanzminister in diesen Tagen, ich weiß nicht den genauen Termin, heute oder Mittwoch. Und er reist auch zum G20-Treffen. Das sind also viele Themen, die Sie miteinander zu besprechen haben. Und das wird auch genauso abgewickelt.
Darf ich noch mal im Anschluss an den Kollegen nachhaken, was die zeitlichen Vorstellungen des Bundespräsidenten angeht, der gesagt hat, das Gericht werde kaum beschädigt werden, wenn das in nächster Zeit gelänge, dieses Problem zu lösen. Gibt es da eine zeitliche Vorstellung, was nächste Zeit heißt? Sind das die nächsten 2 Wochen bis Ende Juli oder reicht es dann im September, dass man da so eine Vorstellung bekommen kann?
Ich glaube, was die Erwartungen des Bundespräsidenten betrifft, müssen Sie dort nachfragen.
Ob Sie das einordnen können.
Ich kann es nicht einordnen, weil der Bundeskanzler gesagt hat, dass es keine zeitlichen Notwendigkeiten besteht, dass nun in Ruhe und auch in der nötigen Gelassenheit das Thema behandelt werden sollte. Kann ich mich nur anschließen, weil die öffentliche Wahrnehmung ist, glaube ich, etwas entkoppelt von der internen Wahrnehmung, die diese Dringlichkeit nicht sieht. Es sind ja 2 Richterstellen geeint gewesen, die dritte nicht. Und jetzt wird für das Paket eine Lösung gesucht. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass die zuständigen Ebenen, in diesem Fall die Fraktionen, sich dieser Sache jetzt annehmen werden.
Ich darf noch mal an das bewährte Verfahren erinnern. Eine Frage, eine Nachfrage. Herr Rinke, bitteschön.
Ja, ich würde die Frage nach dem Zeitdruck oder Nicht-Zeitdruck gerne ans Justizministerium stellen, als Verfassungsministerium. Wie beurteilen Sie die Lage? Droht wirklich eine Beschädigung oder Einschränkung der Funktionsfähigkeit des Verfassungsgerichts, wenn jetzt keine schnelle Entscheidung fällt?
Ich kann Sie gerne auf das verweisen, was Frau Ministerin Hubig am Freitag gegenüber der Rheinischen Post gesagt hat. Sie hat sich wie folgt geäußert. Das Bundesverfassungsgericht ist ein Garant für Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und die Wahrung der Grundrechte in Deutschland. Das Amt eines Richters oder einer Richterin am Bundesverfassungsgericht ist eines der wichtigsten Ämter in diesem Staat. Für die Besetzung gibt es ein etabliertes Verfahren, das sich jahrzehntelang bewährt hat. Das Verfahren wurde ohne Not beschädigt und beschädigt wurde auch eine sehr gute Kandidatin und anerkannte Wissenschaftlerin. Wer gezielt Ämter und Personen beschädigt, gefährdet die Integrität unseres demokratischen Gemeinwesens. Der Vorgang ist beispiellos, verantwortungslos und produziert sehr viele Verlierer.
Darf ich noch mal nachfragen, weil uns und mir ging es jetzt um den Zeitablauf. Also wann muss denn nach Meinung der Justizministerin eine Entscheidung fallen? Also
da habe ich nichts zu ergänzen.
Herr Jung.
Nur 2 Verständnisfragen, Herr Cornelius. Sieht der Kanzler irgendwelche Parallelen zu seiner Kanzlerwahl, zu dem, was am Freitag passiert ist? Also da war ja auch geplant, dass er zum Kanzler gewählt wurde.
Aber der Bundeskanzler hat ja gestern auch im Interview darauf hingewiesen, dass die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag in dieser Legislaturperiode besonders sind, dass es 2/3 Mehrheiten mit großer Schwierigkeit nur zu erreichen sind. Und insofern steht aber kein weiterer Vergleich an, weil es sich um zwei getrennte Vorgänge handelt. Und die Wahl einer Richterin jetzt nicht mit der Wahl des Bundeskanzlers zu vergleichen ist.
Das stimmt, aber man kann ja trotzdem Wahlvorgänge vergleichen. Und
ich glaube, dass da draußen im öffentlichen Raum genügend Vergleiche angestellt werden und Spekulationen. Ich glaube, dass es der Bundesregierung gut ansteht, diese Sache etwas zu entdramatisieren.
Darf ich meine Nachfrage stellen?
Ja.
Hatte ich Sie richtig verstanden, dass die Lösung, die konstruktive Lösung, Herr Merz jetzt nicht beschäftigt, sondern das ist Sache der Fraktion, der Kanzler, die Regierungsebene hält sich da raus.
Habe ich das Teil einer konstruktiven Lösung ist es, dass sie nicht immer öffentlich stattfindet. Und deswegen wird der Bundeskanzler alles tun zur Beruhigung der Situation. Und ich habe eben über die Mechanismen gesprochen. Und ich habe auch erwähnt, dass der Bundeskanzler mit dem Finanzminister und SPD-Vorsitzenden im engen Kontakt ist. Und daran habe ich jetzt nichts zu ergänzen.
Dann hat Herr Jahn sich gemeldet mit einem neuen Thema, bitte.
Ja, vielen Dank. Eine Frage an das Auswärtige Amt. Es geht um Maja T. Maja T. ist in Ungarn in Haft. Der Außenminister hat gesagt, er werde sich für bessere Haftbedingungen einsetzen. Da wäre die Frage an Sie, wann er das machen wird und wie optimistisch Sie da sind bei den Bemühungen Deutschlands.
Ja, vielen Dank für die Frage. Wir haben ja zu dem Fall hier schon öfter Stellung bezogen. Wir sind dort konsularisch befasst und betreuen Maja T. konsularisch. Und in der Tat haben Sie ja schon auf das angespielt, was der Außenminister, ich glaube, es war in einem Zeitungsinterview am Wochenende gesagt hat, insofern stehen da die Worte des Außenministers auch für sich. Wie gesagt, wir sind mit dem Fall befasst und sind auch mit der ungarischen Regierung dazu hochrangig im Gespräch.
Frau Küffner, dazu?
Ja, Herr Wagner, da würde ich gerne noch mal nachfragen, wann will denn der Minister da selbst Gespräche führen? Gibt es irgendeinen bestimmten Zeitpunkt diese Woche und was genau möchte er erreichen?
Also der Minister hat ja nicht darauf abgestellt, dass er selbst mit dem diese Gespräche führt. Ich habe ja eben nochmal gesagt, wir sind hochrangig befasst mit dem Fall und setzen uns konsularisch ein. Erst letzte Woche wurde Maja T. nochmal von den Kolleginnen und Kollegen der Botschaft besucht im Justizkrankenhaus. Es gab ja jetzt eben auch Pressemeldungen, die Beendigung ihres Hungerstreiks wohl vorerst in den Raum stellen. Da sind wir gerade am Verifizieren, aber wir sind mit der Familie und mit Maja T. selbst eben in Kontakt. Und wie der Minister gesagt hat, thematisieren wir den Fall auch sehr hochrangig gegenüber der ungarischen Regierung und diese Gespräche laufen.
Dann, Frau Kollegin, mit einem dazu nochmal. Welches ist denn für hier gut? So, bitteschön.
Herr Wagner, heißt das, dass Herr Wadephul sich persönlich als Minister eben nicht einmischen wird? Das wäre ja die Konsequenz aus dem, was Sie gerade gesagt haben, nur um das nicht falsch zu verstehen.
Na, ich habe Sie auf das verwiesen, was der Minister gesagt hat und würde Sie da bitten, noch mal genau nachzuschauen.
Dann Herr Rinke noch dazu?
Nee, dazu, das war
dazu nicht. Thema. Dann machen wir mit der Kollegin weiter und einem neuen Thema, bitte schön.
Hallo, Leona Rapuano von RTL NTV. Und zwar, ich habe eine Frage an Herrn Stratmann. Und zwar wurden ja im Sofortprogramm Rentenreform angekündigt, insbesondere zur Frühstartrente und auch zur Aktivrente. Da würde ich gerne erfahren, gibt es da schon konkrete Zeitpläne, wann die ins Kabinett eingebracht werden?
Zu den beiden Vorhaben müssten Sie sich mit der Frage ans BMF wenden, das dafür federführend zuständig ist.
Ja, dann geht die Frage einmal an Sie.
Ja, gerne. Ich kann vielleicht allgemein noch mal sagen, dass natürlich die Stärkung der Altersvorsorge für die Bundesregierung ein wichtiges Anliegen ist. Und Sie haben es ja erwähnt, die Vorhaben, unterschiedliche Vorhaben sind im Koalitionsvertrag vereinbart und auch in dem am 28. Mai beschlossenen Sofortprogramm. Sowohl bei der Frühstartrente als auch bei der Aktivrente laufen gerade die Vorbereitungen. Das betrifft die konkrete Ausgestaltung und die Umsetzung. Also das wird zeitnah abgestimmt und ich bitte um Verständnis, dass wir natürlich vorher weder was zu der Ausgestaltung noch zum konkreten Zeitpunkt sagen können.
Dann gehen wir zurück zu Herrn Rinke und einem neuen Thema.
Ja, und zwar zu dem EU-US-Zollstreit. Herr Cornelius, ich hätte ganz gerne nachgefragt, warum der Bundeskanzler der Meinung ist, dass man die Gegenmaßnahmen, die ja vorbereitet waren eigentlich für heute, 21 Milliarden etwa, nicht zieht. Das ist gestern im Interview nicht so richtig klar geworden. Er hat sich dafür eingesetzt, dass die höchstens ab dem 1. August dann gezogen werden könnten. Aber warum nicht jetzt? Weil deutsche und europäische Firmen ja schon unter erhöhten US-Zöllen leiden.
Ich glaube, die Beantwortung dieser Frage setzt voraus, dass man die momentane Situation einschätzt in der Lage. Der Verhandlungstermin, den wir anstreben, ist der 1. August. Alle Ankündigungen von amerikanischer Seite zielen auch auf den 1. August hin. Und der Bundeskanzler und die Bundesregierung unterstützt die EU-Kommission in ihrer Verhandlungsstrategie. Die sieht nun mal vor, dass diese Verhandlung intern stattfindet, dass dort auch über alle Optionen gesprochen wird, aber dass eines externes Eskalation bis zum 1. August unterbleibt. Der Bundeskanzler tut alles, damit die Zölle in der angedrohten Größenordnung nicht kommen. Und er hat auch die potenziellen Konsequenzen in Ausbruch stabiliert in diesem ARD-Interview. Aber gleichzeitig gilt das oberste Ziel, dass man möglichst schnell mit den USA zu einer Lösung kommt. Und dieses Ziel zu erreichen, dient die jetzige Verhandlungstaktik.
Nachfragen: Der Vorsitzende des Handelsausschusses des Europäischen Parlaments hat darauf verwiesen, dass die Amerikaner ja schon in den letzten Wochen ihre Zölle erhöht haben. Also es ist ja nicht nur eine Ankündigung für August, sondern die Autohersteller zahlen ja schon 25% Zölle. In anderen Bereichen ist es noch mehr. Also die Eskalation, die Sie jetzt beschrieben haben, die kommen könnte, die ist ja schon auf einem anderen Niveau da. Deswegen nochmal die Frage, warum reagiert man darauf nicht?
Nochmal der Verweis, dass das Verhandlungsmandat bei der Europäischen Kommission liegt. Die Abstimmung ist eng. Sie war auch übers Wochenende fast täglich mit der Kommissionspräsidentin, aber auch mit den anderen beteiligten europäischen Staaten. Das Europäische Parlament ist sich auch dieser Verhandlungslinie bewusst. Dass man da unterschiedliche taktische Einstellungen haben kann, ist uns bekannt. Ziel ist es, zum 1. August eine Regelung zu haben, die dieser willkürlichen Zollsetzung ein Ende bereitet.
Gibt es weitere Fragen zu den Zöllen, Herr Rinke?
Nochmal eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Haben Sie eigentlich eine Berechnung gemacht, wie hoch die Belastung der deutschen Industrie mittlerweile ist durch diese Zölle, die schon erhoben wurden?
Also die Ministerin hat sich direkt am Samstag grundsätzlich jetzt auch zu den aktuellen Entwicklungen geäußert. Konkrete Zahlen werden hier spekulativ aktuell und deshalb kann ich die aktuell nicht einbringen.
Dann Herr Eckstein mit einem neuen Thema, bitte.
Im Stichwort Afghanistan-Aufnahmeprogramme, eine Frage ans Auswärtige Amt, Herr Wagner. Es war ja in den vergangenen Wochen hier auch schon Thema, dass unter anderem, Sie hatten bestätigt, zwei Familien mal festgenommen wurden und wieder freigelassen worden sind. Jetzt gab es Berichte, dass in den vergangenen Tagen, nehme ich an, bis zu 150 Menschen mit Aufnahmezusage festgenommen worden sind von den pakistanischen Sicherheitskräften. Können Sie einmal sagen, welche Zahlen Sie haben und was mit den Festgenommenen gegebenenfalls passiert ist, also ob es auch Abschiebungen zum Beispiel gegeben hat? Danke.
Ja, das kann ich gern. Danke, Herr Eckstein, für die Frage. Ich habe ja da auch Berichterstattung am Wochenende gesehen. Das ist, glaube ich, nochmal eine gute Gelegenheit, das hier vielleicht ein bisschen einzuordnen. Also wir haben hier öfter schon auf die Situation afghanischer Staatsangehöriger in Pakistan rekurriert. Die ist in der Tat seit ein paar Monaten, wenn nicht Jahren, grundlegend schlechter geworden, weil dort eben Aufenthaltsmaßnahmen von der pakistanischen Regierung vorgenommen werden. Das ist auch ein Thema, zu dem wir in einem guten und engen und konstruktiven Dialog mit der pakistanischen Regierung vor Ort sind. Das betrifft im ganz Wesentlichen nicht die Personen, die in einer der vier Aufnahmelinien der deutschen Programme sind. Es ist ja so, dass es pakistanisches Recht, dass Afghaninnen und Afghanen natürlich einen Aufenthaltstitel brauchen für Pakistan. Die sind in der Regel sehr kurzfristig von der Dauer her, diese pakistanischen Visa. Aber in der Tat ist es so, dass es seit Jahresbeginn zu keinen Abschiebungen gekommen ist von Personen, die in den Aufnahmelinien der deutschen Programme sind. Es ist in der Tat so, dass es bei etwaigen Verhaftungen in den letzten Monaten wir immer wieder sehr schnell erreichen konnten, dass diese Personen freigelassen worden sind. Und vielleicht auch noch mal zu den Zahlen, die da in der Berichterstattung kursieren, die sind deutlich höher als die Zahlen, die ich kenne. Ich rede eher über einen niedrigen zweistelligen Bereich, wo es zu Verhaftungen kam, wo aber durch unseren engen und konstruktiven Dialog mit den pakistanischen Stellen eben auch erreicht werden konnte, dass diese Personen wieder freigelassen worden sind. Zur Abschiebung ist es nicht gekommen. Wir tun ja eine ganze Menge, um diese Personen zu betreuen vor Ort über den Dienstleister der Bundesregierung. Und wie gesagt, die deutsche Botschaft ist dort auch sehr engagiert.
Eine Nachfrage, Herr Wagner, die richtet sich an Sie, aber im Zweifelsfall auch an das Innenministerium. Es gab vergangene Woche ja eine Gerichtsentscheidung in einem ersten Fall, Stichwort Visavergabe. Die Bundesregierung hat, glaube ich, maximal 2 Wochen Zeit, dagegen Beschwerde einzulegen. Gibt es da schon eine Entscheidung, wie man mit diesem Gerichtsentscheid umgehen wird?
Ja, vielleicht nochmal, bevor die Kollegin vom BMI vielleicht auch ergänzen will, nochmal den Disclaimer, den kennen Sie aber. Die Bundesregierung hat ja im Koalitionsvertrag vereinbart, dass womöglich diese Programme eingestellt werden. Diese Prüfungen laufen ja derzeit noch. Zu dem Umgang mit dem Urteil habe ich hier nichts Neues zu verkünden. Wir prüfen das derzeit weiter.
Ich habe keine Ergänzung, danke.
Herr Jung, bitte.
Eine Lernfrage. Afghanische Medien berichten, dass Deutschland den Taliban bereits die volle Kontrolle über die afghanische Botschaft in Berlin erteilt habe. Stimmt das?
Also bei der, auch da muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen, so verkürzt nein. Es ist ja so, auch das haben wir hier schon dargelegt, dass wir ja keine Beziehungen völkerrechtlicher Natur zu Regierungen unterhalten, sondern zu Staaten, und die Beziehungen Afghanistans zu Deutschland, die sind auch nach dem Fall Kabuls und der Übernahme durch die Taliban, bestehen die weiter. Es gibt eine afghanische Botschaft in Berlin, aber es gibt eben keine Neuakkreditierung von den Taliban benannten Diplomatinnen und Diplomaten nach dem Fall Kabuls. Insofern ist das in der Verkürzung nicht richtig.
Aber dass sich da was in der Botschaft tut, das bekommen Sie auch mit? Also ich habe von meinen Quellen, dass dort Nicht-Taliban Afghanen rausgedrängt werden und durch Taliban-treue Afghanen ersetzt werden, hier in Berlin.
Also das kann ich so nicht bestätigen. Es ist ja so, dass bei Akkreditierung von Diplomatinnen und Diplomaten die Bundesregierung ja mit zustimmen muss. Es ist so, dass wir ein Interesse daran haben, dass die afghanische Botschaft in Deutschland funktionsfähig ist, einfach weil es da ja auch um konsularische Dienstleistungen für die sehr große afghanische Diaspora in Deutschland geht. Aber es gab nach dem Fall Kabuls keine Akkreditierung von Taliban benannten Diplomaten an der Botschaft in Berlin.
Herr Blank.
Ja, nur noch eine Nachfrage, Herr Wagner, zu diesen Gästehäusern, wo teils dann afghanische Flüchtlinge untergebracht werden. Haben Sie in den Gesprächen erreichen können, also die deutsche Seite mit der pakistanischen Seite, dass diese Polizeiaktionen eingestellt werden? Oder ist das unabsehbar, ob die weitergehen?
Naja, das ist ja ein hoheitliches Vorgehen Pakistans in Pakistan. Das ist auch ihr gutes Recht. Letztlich gilt pakistanisches Recht und Pakistan ist dafür verantwortlich, wie sie mit Menschen auf ihrem Staatsgebiet umgehen. Aber nochmal, wir stehen in engem und konstruktivem Austausch dazu, wie mit den Menschen, die eben in diesen Aufnahmelinien der Programme, die es ja gibt, ne, Sie kennen das Bundesaufnahmeprogramm, das Menschenrechtsprogramm, Ortskräfteprogramm etc., dort stehen wir in einem engen Kontakt und wie gesagt konnten in den einzelnen Fällen, in denen es mal zu Festnahmen gekommen ist, in den letzten Monaten auch immer wieder eine sehr schnelle Freilassung erreichen.
Herr Eckstein, noch mal dazu.
Noch eine Nachfrage, Herr Wagner, nur weil Sie ja jetzt diese unterschiedlichen Aufnahmeprogramme jeweils erwähnt haben. Ich weiß, auch Sie persönlich haben hier in der REC-PK in den vergangenen Monaten immer wieder gesagt, dass die Position des Auswärtigen Amts ist, dass die Zusagen rechtsverbindlich sind. Nur einmal zur Klarstellung, diese Aussage bezieht sich auf alle diese Programme?
Ja, diese Aufnahmeprogramme sind natürlich nach Recht und Gesetz gestrickt und Sie kennen ja diese Verfahren, das sind sehr langwierige Verfahren, mehrstufige Verfahren unter Beteiligung der Sicherheitsbehörden. Und insofern steht weiter diese Aussage von uns. Es gibt ja auch eine gerichtliche Überprüfung, die Sie ja selbst ins Spiel gebracht haben. Aber zugleich gilt eben auch, dass die Regierung sich das Ziel gesetzt hat, womöglich diese Aufnahmeprogramme zu beenden. Und wie gesagt, dazu läuft die Prüfung, wie man das mit diesen Parametern erreichen kann.
Herr Jessen dazu.
Ja, Frage ans BMI. Minister Dobrindt hat ja gesagt, er könne sich das ganz gut vorstellen, mit Taliban-Vertretern in Berlin zu sprechen. Es wäre gut, wenn es da Ansprechpartner gäbe, auch unterhalb der Ebene diplomatischer Vertretung. Wen kann man sich denn dann vorstellen? Wer wären für den Minister Taliban-Ansprechpartner hier in Berlin, mit denen er verantwortlich über Lösungen sprechen kann?
Ja, Herr Hessen, das möchte ich ein bisschen einordnen. Also wir arbeiten intensiv an der Umsetzung des klaren Auftrages aus dem Koalitionsvertrag, Rückführung nach Afghanistan zu ermöglichen, und die dafür erforderlichen Schritte werden geprüft. Herr Minister selbst sprach von Gesprächen auf technischer Ebene, die er sich vorstellen könnte.
Ich kann vielleicht auch noch mal ergänzen, weil das sozusagen ja nichts Überraschendes. Wir haben immer wieder bestätigt, dass wir mit dem de facto Regime, mit der de facto Regierung in Kabul natürlich in einem auf technischer Ebene in einem Kontakt stehen. Wir erkennen sie nicht als die offizielle Regierung Afghanistans an. Wie gesagt, wir erkennen nur Staaten an. Aber natürlich gibt es vor allen Dingen über das Verbindungsbüro in Doha einen Kontakt auf technischer Ebene. Da geht es um Themen, weil Deutschland eben Interessen hat der Menschenrechtslage in Afghanistan. Es geht aber eben auch um andere Themen von Interesse, Drogen, Terrorismusbekämpfung, andere Themen. Insofern ist es auch gar nichts Neues, dass es diese technischen Kontakte gibt.
Ja, ich habe ja aber nach Berlin gefragt, deswegen möchte ich gerne die Nachfrage stellen. Ein wörtliches Zitat des Ministers in der Berichterstattung lautet: Wenn jetzt Taliban Afghanen hier nach Berlin Vertreter herschicken, dann kann das auch unterhalb einer diplomatischen Anerkennung funktionieren. Und ich hätte kein Problem, wenn wir einen Ansprechpartner hier vor Ort haben für Probleme, die wir lösen wollen. Also nochmal, wer ist aus Sicht des Ministeriums Verhandlungspartner der afghanischen Taliban-Regierung mit Prokura, mit denen der Minister in Verhandlung treten würde?
Ich habe meinen Ausführungen nichts hinzuzufügen.
Dann hatte sich noch mal dazu, Herr Rinke, neues Thema. Dann hatte sich Herr Jahn noch mal gemeldet mit einem anderen Thema.
Ja, vielen Dank. Eine Frage an das BMG. Es geht um Übergriffe auf Krankenhauspersonal. Da würde mich interessieren, wie die Ministerin da eine Verschärfung von Strafen gegenübersteht und was sie sich da vorstellen könnte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Die Ministerin hat sich ja zu diesem Thema gegenüber der FAZ geäußert. Ich darf kurz zitieren. Diejenigen anzugreifen, die anderen helfen, ist absolut inakzeptabel. Hier muss der Rechtsstaat entschlossen durchgreifen. Das Personal in Arztpraxen, Notaufnahmen und Rettungswagen braucht unseren Schutz. Härtere Strafen würden klarmachen, dass die Gesellschaft jedwede Gewalt und Aggression gegen Ärzte, Rettungskräfte und Pflegepersonal entschieden ablehnt. Wie Sie wissen, ist ja im Koalitionsvertrag vorgesehen, den strafrechtlichen Schutz von Einsatz- und Rettungskräften, Polizisten und Menschen, die in Gesundheitsberufen tätig sind, zu verschärfen. Gegebenenfalls kann hierzu vielleicht das Justizministerium noch Auskunft geben.
Dann Herr Rinke, bitte.
Achso.
Wenn Sie ergänzen wollen, bitte.
Ich kann das gerne noch mal bestätigen. Das BMJV nimmt die Vorfälle von Gewalt gegen medizinisches Personal sehr ernst, und solche Vorfälle sind nicht hinnehmbar und müssen auch konsequent strafrechtlich verfolgt werden. Wie der Kollege schon ausgeführt hat, gibt es dazu auch eine Vereinbarung im Koalitionsvertrag, und diesen Gesetzentwurf erarbeitet das BMJV derzeit, und es handelt sich dabei auch um eines unserer prioritären Vorhaben, und ein entsprechender Gesetzentwurf soll im Herbst vorgelegt werden.
Jetzt, Herr Rinke, bitte schön.
Anderes Thema, AfD-Mitglieder, die im Staatsdienst sind. Wäre das Thema: Rheinland-Pfalz möchte keine AfD-Mitglieder mehr in den Staatsdienst übernehmen. Die Frage geht wahrscheinlich ans BMI, nehme ich an. Ich hätte ganz gern die Haltung Ihres Ministers gewusst. Ist das eine Position, die er teilt?
Also Sie beziehen sich hier auf eine konkrete Praxis in einem Bundesland. Dazu kann ich mich hier nicht äußern. Auch deshalb nicht, weil jetzt mir die detaillierten Pläne nicht vorliegen. Wenn wir dazu etwas nachliefern können, mache ich das gerne.
Das wäre nett, aber ich frage Sie gar nicht nach Rheinland-Pfalz, sondern ich frage Sie danach, was auf Bundesebene passieren soll. Wäre der Minister bereit, weiter AfD-Mitglieder in den Staatsdienst zu übernehmen und auch zu verbeamten, oder möchte er das verhindern?
Das würde ich Ihnen gerne nachliefern.
Okay.
Herr Eckstein dazu.
Zu dem Thema eine Nachfrage an Herrn Cornelius. Die Debatte läuft ja jetzt. Es gibt auch die Forderung aus Niedersachsen nach einer bundeseinheitlichen Regelung im Umgang Staatsdienst und AfD-Mitglieder. Laufen denn dazu Gespräche, Prüfungen? Da sind ja verschiedene Ministerien involviert bei der Bundesregierung oder auch Gespräche mit den Ländern zu dem Thema.
Von diesen Gesprächen ist mir nichts bekannt.
Also das heißt, das ist kein Thema für Sie aktuell?
Mir ist das Thema nicht bekannt, deswegen ist es für mich kein Thema. Und ich glaube nicht, dass es eine, also es ist auch eine Frage der Abstimmung innerhalb der Bundesländer, insofern vielleicht auch eine Frage, die an die Länderkoordinierung gerichtet sein müsste.
Nur weil ja die Forderung von, okay.
Herr Rinke, dazu nochmal? Bitteschön.
Dann möchte ich doch nochmal nachfragen, Herr Cornelius, es könnte ja Thema für Sie werden. Also es geht immerhin um Staatsdienst und es ist zwar eine Landesebene, die Bundesländer können sich untereinander absprechen, aber es wäre ja auch komisch, wenn die Länder eine andere Praxis als der Bund hätten. Also von daher...
Wenn das für uns ein Thema wird, kriegen Sie auch eine Antwort drauf.
Also im Moment möchten Sie das auch nicht aufgreifen.
Hypothetisch, ja.
Dann Herr Blank nochmal mit einem neuen Thema.
Hat sich erledigt.
Hat sich erledigt. Herr Jessen.
Ja, Frage geht ans Auswärtige Amt zunächst. Thema Gaza. Der ehemalige israelische Premierminister Ehud Olmert hat die Pläne der israelischen Regierung für ein Lager auf den Ruinen von Rafah für mindestens 600.000 Palästinenser als Concentration Camp, also Konzentrationslager, bezeichnet. Die israelische Regierung spricht von einer humanitären Stadt. Wie bewertet die Bundesregierung die Pläne? Welchen Charakter hätte ein solches Lager?
Ich nehme an, Sie spielen an auf die vom Verteidigungsminister Katz gemachten Vorstoß. Also klar ist, glaube ich, dass das allen Prinzipien, die wir ja immer wieder für eine Nachkriegsordnung in Gaza ins Spiel gebracht haben, widerspricht und deshalb abzulehnen ist. Im Übrigen hat sich der Außenminister, es war, glaube ich, Gegenstand seiner Gespräche mit dem israelischen Kollegen auch in Wien, ja auch an der Pressekonferenz dazu eingelassen. Und der israelische Außenminister hat noch mal sehr deutlich gemacht, dass das nicht Ziel der israelischen Regierung ist.
Dann eine Nachfrage an Herrn Cornelius. Der Kanzler hat gestern im ARD-Sommerinterview ja auch erklärt, die Palästinenser aus dem Gazastreifen hätten ein Recht darauf, dort zu leben, wo sie sind. Würde ein Lager, in dem zu dessen Aufenthalt sie dann auch noch genötigt würden und nicht hinaus können, dem Recht, dem freien Aufenthalts- und Bewegungsrecht entsprechen? Oder lehnt auch der Kanzler die Einrichtung eines solchen Lagers grundsätzlich ab?
Ja, dieses Lager ist nicht eingerichtet und das ist die Äußerung eines Koalitionsmitgliedes aus der israelischen Regierung. Und ich darf nur darauf verweisen, dass wir aus dieser Richtung schon sehr viele Äußerungen gehört haben. Aber selbstverständlich schließt sich der Bundeskanzler auch der Meinung an, die Bundesregierung insgesamt hat, dass ein solches Lager nicht akzeptabel wäre. Eine zwangsweise Umsiedlung ist genauso inakzeptabel. Das ist völkerrechtswidrig und der Bundeskanzler hat sich jetzt schon mehrfach sehr, sehr besorgt über die Situation im Gazastreifen geäußert, über die humanitäre Lage, auch gestern noch mal im Sommerinterview. Es geht darum, dass für Gaza, für die Palästinenser dort eine Zukunftsperspektive entwickelt werden muss. Eine Perspektive, wo diese Menschen in Eigenverantwortung und in Selbstverwaltung sich auch um ihre Angelegenheiten kümmern können. Und das schließt dann an das Einrichtung einer solchen vielleicht Stadt oder wie Sie es auch nennen wollen, aus.
Vielleicht kann ich noch ergänzen, weil es ja auch eine Äußerung des Energieministers des israelischen Kabinetts gab, der, glaube ich, davon sprach, dass Gaza eine Stadt der Ruinen bleiben soll. Das ist natürlich auch eine vollkommen inakzeptable und zu verurteilende Einlassung.
Dann Herr Jung dazu. Und wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten, weil wir eine Anschlussveranstaltung hier haben.
Hm. Herr Kunin, Sie sagt gerade, der Kanzler ist gegen Zwangsumsiedlung. Die Israelis wollen ja, oder wir nennen das ja als freiwillige Umsiedlung der Palästinenser aus Gaza. Ist der Kanzler auch dagegen, weil, er hat ja gestern auch gesagt im Interview, die Palästinenser haben den Anspruch darauf, auch einen Platz zu haben, wo sie leben können. Das würde ja auch zu israelischen Gedankenspielen passen, dass die Palästinenser halt irgendwo anders, Zypern, Ägypten, andere Teile der Welt kommen können. Verstehe ich Sie richtig, oder den Kanzler da richtig, dass ihm
jetzt erstmal zweitrangig ist, wo die Palästinenser leben.
Verstehen Sie den Kanzler falsch?
Also der Kanzler...
Sie interpretieren zu viel in diese Aussage hinein.
Ja, aber geht ja immer nur um, das ist ja palästinensisches Gebiet, der Gazastreifen, Ost-Jerusalem, Westbank. Das ist der Platz, den die Palästinenser auf dieser Welt haben. Habe ich den Kanzler richtig verstanden?
Der Bundeskanzler hat gesagt, dass eine zwangsweise Umsiedlung inakzeptabel und völkerrechtswidrig ist und der Charakter dieser Stadt, über die wir gerade gesprochen haben, insofern auch diesem Bild oder dieser Vorstellung entspricht und insofern abgelehnt wird.
Was ist denn mit der freiwilligen
Letzter Umsiedlung? Letzter Zusatz dazu.
Was ist mit der freiwilligen Umsiedlung, so wie die Israelis das ja benennen? Hätte der Kanzler
Bundeskanzler hat sich nicht zu freiwilligen Umsiedlungen geäußert und hat sich dazu geäußert, dass die Palästinenserinnen und Palästinenser eine Zukunftsperspektive brauchen, die ihnen Eigenverantwortung und Selbstverantwortung ermöglicht. Und das ist innerhalb des Gazastreifens möglich.
Wir machen weiter mit Herrn Eckstein. Sie hatten sich noch mal gemeldet? Oder zu diesem
Ich kann gerne die Frage stellen. Es gibt noch die Frage, Herr Cornelius, Herr Merz reist morgen auf die Zugspitze. Was bringt ihr zu diesem Treffen vielleicht an Erwartungen oder auch an bundespolitischen Impulsen mit?
Nur die höchsten. Es ist der Antrittsbesuch in Bayern und es ist der Beginn einer Reihe von Antrittsbesuchen in Bundesländern, die jetzt terminiert sind bis zur Sommerpause, über die Sommerpause und nach der Sommerpause. Dem Bundeskanzler geht es darum, die guten Beziehungen zu den Bundesländern auszubauen. Es gibt eine ganze Reihe von Themen, die beide Seiten interessieren, auch die bayerische Staatsregierung. Es geht um Forschungsthemen, es geht um andere Bund-Länder-Beziehungsfragen, die dann geklärt werden können. Und außerdem unterstreicht es den guten Charakter der Beziehungen.
Sie haben etwas umständlich, München wäre näher?
Ich glaube, der Ort war Vorschlag der bayerischen Staatsregierung und man kann nie hoch genug hinaus.
Herr Rusch, noch mal mit einem anderen Thema, bitte.
Ja, Erik Rusch, Epoch Times. Frage geht an Herrn Wagner. Laut einem Artikel der pekingnahen South China Morning Post vom 4. Juli sagte Chinas Außenminister Wang Yi beim kürzlichen Treffen in Brüssel mit Kaya Kallas, dass Peking nicht will, dass Russland seinen Krieg gegen die Ukraine verliert, aus Sorge, dass die USA dann ihren Fokus verstärkt auf China richten würden. Wang Yi erklärte hingegen bei seinem Besuch...
Können wir das Zitat in eine Frage umwandeln, bitte?
Ja, die Frage kommt gleich. Wang Yi erklärte hingegen bei seinem Besuch in Berlin, dass sich Peking in der Ukraine-Krise immer für Friedensgespräche, eine Verhandlungslösung und eine Waffenruhe einsetzt. Wie bewertet die Bundesregierung die Aussage des chinesischen Außenministers und ist sie ihm bekannt?
Ich bewerte hier keine kolportierten Aussagen aus Gesprächen, die in Brüssel gelaufen sind. Was Sie sich gern aber noch mal zu Gemüte führen können, ist die Pressekonferenz, die ja auch der Außenminister mit seinem chinesischen Amtskollegen gemacht hat hier in Berlin, wo der Außenminister sich ja auch sehr ausführlich zu unserer Position der chinesischen Unterstützung für Russlands Krieg in der Ukraine eingelassen hat. Und insofern, glaube ich, ist das nochmal hilfreich, Lektüre zu dem Aspekt. Mhm.
Dann Frau Küchner, bitte.
Ja, nochmal ein neues Thema ans Innenministerium. Die Frage, das Forensis-Netzwerk hat recherchiert und laut dieser Recherche wurde ein Polizist nicht schwer verletzt bei den Nakba-Protesten im Mai. Da hieß es ja ursprünglich, es gäbe einen schwer verletzten Polizisten. Da wurde auch von einem schwerwiegenden Angriff auf den Rechtsstaat von Ihrer Seite gesprochen. Können Sie das bestätigen? Ist das jetzt auch Ihre Erkenntnis dieser Recherche? Und wie geht das Innenministerium mit dieser Information um? Welche Konsequenzen gibt es?
Also, wenn ich das richtig erfasse, geht es um einen Fall hier in Berlin. Insofern ist die erste Frage, denke ich, an die Berliner, oder ist es als erstes daran, die Frage an die Berliner Behörden zu richten, ob wir auf Grundlage dieser Recherche zu einer Bewertung kommen, müsste ich prüfen.
Wäre schön, wenn Sie es nachreichen können. Danke.
Dann habe ich jetzt noch Herrn Jahn und Herrn Rinke auf der Liste. Bitte schön.
Ja, bei mir wäre es eine Nachfrage an Herrn Cornelius, weil Sie gesagt haben, der Kanzler macht verschiedene Antrittsbesuche in den Ländern. Welches wird dann das erste ostdeutsche Bundesland sein und wann wird er dort den Antrittsbesuch machen?
Die Termine geben wir wie immer am Freitag vor den jeweiligen Reisen bekannt. Insofern möchte ich dem jetzt nicht vorweggreifen. Es wird an allen Terminmöglichkeiten gearbeitet und hängt auch immer sehr mit der Verfügbarkeit der jeweiligen
Landesregierungen zusammen.
Dann Herr Rink.
Es kann aber versichert sein, dass Ostdeutschland und die neuen Bundesländer ein großes Anliegen für den Bundeskanzler sind und er sehr, sehr schnell den Wunsch hat, dort auch hinzureisen.
Bitte schön, Herr Rinke. Entschuldigung, ich hatte das falsche.
Danke. Eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Es geht auch um das Thema China. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Ministerin fürchtet, dass China direkt oder indirekt Zugriff auf das deutsche Gasnetz bekommt.
Also zu etwaigen Investitionsprüfverfahren, die Sie ja ansprechen, können wir uns leider nicht äußern. Grundsätzlich zum Thema Investitionsprüfverfahren kann ich Ihnen aber natürlich gerne mitteilen, dass die Verfahrensregularien, wie in solchen Fällen verfahren wird, transparent auf der Internetseite des Wirtschaftsministeriums dargelegt werden. Aber aufgrund von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, die mit etwaigen Erwerben zu tun haben, kann ich das hier nicht öffentlich kommentieren.
Genau, deswegen hatte ich auch gar nicht nach dem Einzelfall gefragt, sondern generell, ob Frau Reiche Sorge hat, dass China indirekt Einfluss auf das deutsche Gasnetz bekommen könnte.
Das ist eine hypothetische Frage und deshalb müsste man einen spezifischen Einzelfall sich anschauen und deshalb kann ich das so nicht beantworten.
Letzter Zusatz dazu.
Darf ich nochmal? Es gibt ja eine deutsche China-Strategie. Da wird das ja nicht als hypothetische Frage behandelt, sondern es geht ganz konkret um den Einfluss, den China auf Infrastruktur in Deutschland haben könnte. Deswegen nochmal die Frage, ich kann sie auch an Herrn Cornelius weitergeben. Gibt es die Sorge, dass China Einfluss auf Infrastruktur in Deutschland haben könnte?
Wenn es solche Bestrebungen gibt, wird die Bundesregierung die aufmerksam beobachten und nach den Regeln der Marktzugänge und der für diese Zustände greifenden Regeln eingreifen. Aber so abstrakt über Sorgen kann, möchte ich auch nicht kommentieren, weil wir müssen jetzt konkrete Beispiele wissen, um auch uns dazu verhalten zu können.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Hey Jung, nochmal mit einem neuen Thema.
Ja, danke dann noch.
Entschuldigung? Dazu? Okay, bitteschön.
Ja, Entschuldigung. Immer noch gerne Herr Greve, weil heute tatsächlich der andere.
Können Sie sich ans Weiter setzen, dann können wir Sie besser verstehen.
Ja, klar.
Ich kann nicht sehen, ob das Mikro an ist, weil das.
Ist an?
Okay, gut. Perfekt, vielen Dank.
Okay, sorry.
Ja.
Rosanna Pugliese von ANSA, italienische Presseagentur, heute. Der Andesblatt hat tatsächlich berichtet über einen besonderen Fall, und zwar die Prüfung der Regierung über eine mögliche Übernahme oder ja, Beteiligung von der italienischen Snam in der deutschen Open Grid Europe, weil die italienische Muttergesellschaft eine Beteiligung von der chinesischen Gesellschaft hat. Also das war ein bisschen das Thema. Stimmt, dass diese Prüfungen stattfinden und gibt es diese Sorge gegenüber diesem Fall?
Also ich muss hier leider um Verständnis bitten, dass ich eben diese konkreten Einzelfälle aus den genannten Gründen nicht kommentieren kann. Grundsätzlich zu dem Verfahren, wie das Verfahren läuft, muss ich eben verweisen auf die transparent dargelegten Verfahrensregeln auf unseren Internetseiten bei solchen Sachverhalten.
Danke.
Dankeschön. Herr Jung, bitte.
Herr Cornelius, gegebenenfalls Herr Wagner, der französische Präsident hat gestern noch mal unterstrichen, beziehungsweise gesagt, dass er seine Top-Militärs und hohen Beamten aufgefordert hat, in den strategischen Dialog zu einem europäischen Nukleararsenal, nuklearen Schutzschirm mit europäischen Partnern einzuladen. Wurde Berlin da schon eingeladen und wen schickt man hin?
Der Bundeskanzler und der französische Präsident haben ja schon bei dem Antrittsbesuch des Bundeskanzlers in Paris verabredet, die Debatte, die Diskussion über die Grundsätze der Zusammenarbeit in allen Bereichen der Politik, auch im militärischen, im strategischen Bereich, zu vertiefen in den angemessenen Formen. Diese Frage der Kooperation auch in strategischen Fragen der nuklearen Abschreckung ist seit vielen Jahrzehnten Gegenstand des deutsch-französischen Debattenkatalogs. Und ich bin sicher, dass auch diese Themen im Zuge dieser prinzipiellen Zusammenarbeit vertieft werden. Ein Zeitpunkt und eine Einladung dazu ist mir nicht bekannt.
Dann legen wir Herr Rusch nochmal.
Ja, genau. Gibt es einen Zusammenhang mit dem jetzigen Besuch von Herrn Mark Rutte und Herrn Pistorius in Washington?
Nein, der Besuch von des NATO-Generalsekretärs und des Verteidigungsministers in Washington ist der aktuellen Lage geschuldet. Das ist ein normaler Austausch, aber wie gesagt, es gibt jetzt momentan keinen, also die sicherheitspolitische Agenda ist voll. Die Regierungen haben mit der Aktualität sehr viel zu tun und wir reden hier über einen prinzipiellen Austausch in grundsätzlichen Fragen der Abschreckung. Die haben momentan keine erhöhte Priorität.
Dann legen mir jetzt keine weiteren. Herr Jessen. Ja, wir müssen uns dann wirklich ein bisschen beeilen jetzt.
Ja, ich mache es relativ schnell. Herr Cornelius, der Kanzler hat ja gestern erklärt, ihm gefalle schon seit Wochen nicht, was Israel, die Israelis nicht mehr, was die israelische Regierung tue. Nicht mehr gefallen oder gefallen ist ja eine eigenartige, finde ich, Kategorie in der politischen Bewertung. Könnten Sie sagen, welche politischen Ereignisse und Entwicklungen dem Kanzler gefallen aus den letzten Wochen?
Ich glaube, die Worte des Kanzlers stehen für sich und wir haben das Thema vorhin schon behandelt, deswegen habe ich da jetzt nichts hinzuzufügen.
Es ging ja, ich habe explizit nicht nach Israel gefragt, das Thema war in der Tat, sondern danach, welche auf dieser für mich neuen Bewertungsskala, welche politischen Ereignisse gefallen dem Kanzler aus den letzten Wochen?
Ich glaube, jetzt trifft mir in den Bereich des Feuilletons ab und insofern würde ich den großen Katalog dessen, was dem Bundeskanzler gefällt, nicht öffnen, weil dann wären wir heute gar nicht mehr fertig. Dem Kanzler gefällt sehr viel.
Dann sage ich Dankeschön für diesen Montagmittag. Bis gleich.